Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext für den heutigen Erntedank-Gottesdienst lesen wir und hören wir miteinander auf den Abschnitt aus 5. Mose 16, die Verse 9 bis 17. 5. Mose 16, 9 bis 17. Das sind die Anordnungen Gottes für die großen Feste in Israel und wir steigen ein ab Vers 9. 7 Wochen sollst du dir abzählen. Von da an, wo man beginnt, die Sichel an die Saat zu legen, sollst du anfangen, 7 Wochen zu zählen. Dann sollst du das Fest der Wochen für den Herrn deinen Gott feiern, je nach der freiwilligen Gabe deiner Hand, die du geben wirst, so wie der Herr dein Gott dich segnen wird. Und du sollst dich vor dem Herrn, deinem Gott, freuen, du und dein Sohn und deine Tochter und dein Sklave und deine Sklavin und der Levit, der in deinen Toren wohnt, und der Fremde und die Waise und die Witwe, die in deiner Mitte wohnen, an der Stätte, die der Herr, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Und du sollst daran denken, dass du Sklave in Ägypten warst und sollst diese Ordnungen bewahren und tun. Das Fest der Laubhütten sollst du 7 Tage lang feiern. Wenn du den Ertrag von deiner Tenne und von deiner Kelderkufe einsammelst, und du sollst dich an deinem Fest freuen, du und dein Sohn und deine Tochter und dein Sklave und deine Sklavin und der Levit und der Fremde und die Waise und die Witwe, die in deinen Toren wohnen. 7 Tage sollst du für den Herrn deinen Gott das Fest feiern an der Stätte, die der Herr erwählen wird. Denn der Herr, dein Gott, wird dich segnen in all deinem Ertrag und in allem Tun deiner Hände, und du sollst wirklich fröhlich bei ihm sein. 3-mal im Jahr soll alles bei dir, was männlich ist, vor dem Herrn, deinem Gott, erscheinen an der Stätte, die er erwählen wird, am Fest der ungesäuerten Brote und am Fest der Wochen und am Fest der Laubhütten, und man soll nicht mit leeren Händen vor dem Herrn erscheinen. Jeder nach dem, was seine Hand geben kann, nach dem Segen des Herrn deines Gottes, den er dir gegeben hat. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, liebe Kinder, bei dieser Gelegenheit darf ich auch den Benni und den Uli nach vorn bitten. Ihr dürft direkt dahin sitzen, wo ich sonst sitze. Kommt nur nach vorn, ich brauche euch, heute haben wir Familiengottesdienst. Ich habe nämlich gleich ein paar Fragen an euch. Erste Frage, wir haben heute welches ganz besondere Fest? Benni? Richtig, das Erntedankfest. Und da feiern wir genau was, Uli?
Das Menü, das Gott uns Essen gegeben hat.
Richtig, genau. Da feiern wir, dass Gott uns Essen gegeben hat, dass Gott uns mit alledem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Und das ist das ganz Besondere am Erntedankfest, an all unseren sonstigen Festen im Laufe des Jahres. Da feiern wir, was Gott für unser Heil und für unser ewiges Leben getan hat. Fallen euch andere Feste ein? Was feiern wir im Laufe des Jahres noch außer Erntedank? Der Jan darf auch mitdenken, oder wer sich sonst noch als Kind fühlt. Uli? Und was feiern wir da?
Jesus Christus, seine Geburt.
Richtig. Benni, fällt dir noch was ein?
Ostern.
Richtig. Und was feiern wir da? Ganz genau. Klasse. Himmelfahrt feiern wir, dass Jesus der Herr ist. Ja. Karfreitag, dass er für unsere Sünden gestorben ist. Das sind Pfingsten, dass er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der uns bei ihm hält und mit ihm verbindet. Das sind alles Feste und Dinge, die wir nicht sehen können. Heiligen Geist sehen wir nicht und so weiter. Aber am Erntedankfest feiern wir, wie reichlich und väterlich Gott uns in diesem Leben schon versorgt, hier und heute in dieser Welt. Da danken wir ihm für Gaben, die wir sehen, fühlen und schmecken können. Wie oft feiern wir Erntedank? Jan, weißt du das?
Einmal.
Einmal im Jahr, ganz genau. Wir feiern es einmal, die Israeliten, das Volk Gottes im Alten Bund, die feiern übrigens bis heute 2-mal im Jahr Erntedank. Insgesamt, das haben wir im Predigttext gehört, hat Gott drei große Feste angeordnet, an denen sein Volk zusammenkommen soll. An dem Ort, den Gott erwählt hat, um seinen Namen dort wohnen zu lassen, haben wir miteinander gelesen. Ist eine etwas komische Formulierung, oder? Habt ihr schon mal gesehen, dass irgendwo ein Name wohnt? Eher nicht. Also, unser Name wohnt allenfalls im Schild an der Türklingel. Aber im biblischen Sprachgebrauch steht der Name für die ganze Person. Wenn Gott sagt, an diesem Ort lasse ich meinen Namen wohnen, dann heißt das, diesen Ort habe ich für mich in Anspruch genommen. Dort könnt ihr mir begegnen. An diesem Ort wohne ich unter euch, um Gemeinschaft mit euch zu haben. An diesem Ort sollt ihr zusammenkommen, um euch in meiner Gegenwart zu freuen und fröhlich zu sein. Und es gibt tatsächlich einen Ort auf der Welt, den Gott erwählt hat, um dort zu wohnen. Wisst ihr, welcher Ort das ist? Das ist jetzt schon eine etwas schwierigere Frage. Es gibt einen einzigen Ort, den Gott dafür erwählt hat. Was ist das, Benni? Richtig, das ist der Tempelberg in Jerusalem, der Berg Zion. Diesen Ort hat Gott von jeher erwählt, um dort seinen Namen wohnen zu lassen. Und weil der Teufel dem Herrn diesen Namen, diesen Ort streitig machen will, hat er zwei Moscheen dahin bauen lassen. Habe ich jetzt keine Bilder, müssen wir auch nicht ansehen. Aber die Rechnung wird nicht aufgehen. Das ist der Ort, an dem Gott gesagt hat, da will ich sein. Heute, wir feiern Erntedank nicht in Jerusalem, könnten wir auch schlecht, wie gesagt, da stehen zwei Moscheen. Erstens wohnt Jesus hoffentlich bei uns in unseren Herzen. Das ist der Ort, wo Gott im neuen Bund vor allem wohnt. Und dann dürfen wir zusammenkommen, um Gott die Ehre zu geben, überall dort, wo sein Wort verkündigt wird und wo sein Name gelobt wird. Das ist für uns unsere schöne Eichenauer Kirche. Fürs Volk Israel war es der Tempelberg in Jerusalem. Dort am Tempel sollte das Volk Israel dreimal im Jahr zusammenkommen, um sich an der Güte Gottes zu freuen. Das erste ist das große Passahfest. Wisst ihr, was da gefeiert wurde und bis heute gefeiert wird vom Volk Israel? Passah? Ganz schwierige Frage. Altes Testament, ganz weit zurück. Der Auszug Israels aus Ägypten. 430 Jahre Sklaverei. Ja, Benni?
Der Auszug aus Ägypten.
Genau. Der Auszug aus Ägypten. Wo Gott mit 10 gewaltigen Wundern, 10 Plagen über Ägypten den Weg freigemacht hat, seine Größe gezeigt. Da begann ja so richtig das Volk Israel. Deshalb ist das das ganz, 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 ganz große Ereignis in der Geschichte des Volkes Israel. Der Vater Jakob mit seinen 12 Söhnen und ein paar Leuten war hingezogen, 430 Jahre später, ein großes Volk mit Hunderttausenden, die dann einziehen ins verheißene Land, das Gott dem Vater Abraham verheißen hat. Das ist das eine, das ist im Grunde das Größte. Aber dann soll Israel zu zwei weiteren großen Festen sich im Jahr um seinen Gott versammeln. So wie wir heute beieinander sind, am Erntealtar, in der Gegenwart unseres Herrn. Das sind beides Erntedankfeste. Das erste ist das Wochenfest, das Shavuot. Es wird auch das Fest der Erstlinge genannt, 2. Mose. Auch das Wochenfest, das Fest der Erstlinge, der Weizenernte sollst du feiern. Warum? Das sagt uns auch unser Text, den wir gelesen haben, Vers 10. 7 Wochen sollst du dir abzählen, von da an, wo man beginnt, die Sichel an die Saat zu legen, sollst du anfangen, 7 Wochen zu zählen. Und dann, nämlich wenn diese 7 Wochen rum sind, sollst du das Fest der Wochen für den Herrn, deinen Gott, feiern. Da seht ihr, so ungefähr wird das damals auch schon ausgesehen haben. Die hatten damals nämlich noch keine Mähdrescher, das ist eine Getreidesense, die der Mann davon schwingt. Und die hat oben so einen Bogen, damit die Getreidehalme gleich so wie eine Garbe zusammengerafft sind. Und dahinter die Frau, die bindet es mit den Schnüren gleich in den Garben zusammen. Heute mit dem Mähdrescher geht es ein bisschen schneller. 7 Wochen waren sie also schon am Ernten, die Frühjahrsernte gewissermaßen in Israel. die begann etwa mit dem Passafest, vom Passafest bis Pfingsten. An Pfingsten, das ist jetzt mehr auch noch für unsere Erwachsenen interessant, an Passa wurde ja Jesus gekreuzigt und ist auferstanden über das Passafest hinweg, als das einmalige Passalamm, das das Blut unserer Sünde wegnimmt, das uns vor dem Gericht Gottes bewahrt. 49 Tage später wird das Wochenfest gefeiert. Am Passafest ist Jesus gestorben und auferstanden. 49 Tage später hat Gott uns den Heiligen Geist geschenkt. Das ist ein interessanter Gedanke und eine Tatsache, dass Gott mit den großen Heilstaten des neuen Bundes in Jesus an den großen Festtagen des alten Bundes anknüpft. Er hat also diese großen Feste des alten Bundes, mindestens zwei davon, heilsgeschichtlich mit dem neu belegt, was Jesus für uns getan hat. So, wenn in der Bibel steht, als das Fest der Pfingsten gekommen war, dann war das erste der beiden großen Erntedankfeste gemeint. Na, bleiben wir geschwind hier. Das Wochenfest, dieses Pfingsterntedankfest der Juden, wird etwa im Mai gefeiert. Und die Gaben dieses ersten großen Ernteabschnitts werden nun zu Gott gebracht, um ihm für seine Güte zu danken. Also die ersten Früchte des Jahres. Deshalb heißt es auch Erstlingsfest. Und du sollst fröhlich sein vor dem Herrn, deinem Gott. Eine ganze Woche lang soll Gottes Volk ein fröhliches Fest feiern in der Gegenwart seines Gottes. Das zweite große Erntedankfest ist dann im Herbst das Laubhüttenfest, das Sukkot. Das wird etwa im September, Oktober gefeiert. Dauert auch 7 Tage. Bei uns im Vers haben wir gelesen, im Abschnitt, das Fest der Laubhütten sollst du 7 Tage lang feiern, wenn du den Ertrag von deiner Tenne und von der Kelterstufe oder Kelterkufe einsammelst. Da haben wir zwei komische Begriffe schon wieder, gell? Tenne, also eine Tanne kennen wir. Die stellen an Weihnachten ins Wohnzimmer und schmücken sie mit Kerzen. Aber was ist eine Tenne? Habt ja vorhin gesehen, wie die Ähren gemäht werden und zu Garben zusammengebunden und jetzt muss ja das Korn noch raus. Die Tenne, das ist der Fußboden der Scheune, auf dem man früher dann das Getreide mit den Dreschflegeln ausgedroschen hat. Das ist die Tenne. Und war ein anstrengender Job. Bei uns früher hat man in der Kindheit immer gesagt, wenn einer einen kräftigen Appetit hat, der frisst wie ein Scheunendrescher. Könnt ihr euch vorstellen, wenn der den ganzen Tag mit so einem Dreschflegel in der Tenne stand und Getreide ausdreschen musste, der hat einen Mordsappetit, bis es Abend war, hat entsprechend hingelangt. Richtiger Knochenjob. Das ist die Tenne und die Arbeit da drin. Und die Kelterstufe oder Kelterkufe ist ein Steintrog, wo man die frisch gesammelten Trauben reingeworfen hat. Dann haben die Leute hoffentlich mit frisch gewaschenen Füßen, barfuß, die Trauben ausgetreten, bis der Saft rausgelaufen ist in der Rinne. Und da hat man es dann aufgefangen in Schläuchen und abgefüllt zum Gären. Also, wir sehen, diese beiden Begriffe Tenne und Kelterkufe, die zeigen, es ist jetzt der Abschluss der Ernte, der letzte Abschnitt. Die Getreidegarben sind schon eingebracht und werden gedroschen. Der Wein ist schon gelesen und gekeltert. Das ist die Zeit, wo es bei uns in den Weingegenden den Federweißer gibt, den neuen frischen Wein. Dann soll das Volk das zweite Mal im Jahr zusammenkommen und sich zum zweiten Mal an den großen Gaben Gottes freuen. Und da lese ich uns nochmal die wichtigen Verse ab Vers 14, und du sollst dich an deinem Fest freuen, du und dein Sohn und deine Tochter und dein Sklave und deine Sklavin und der Levit und der Fremde und die Waise und die Witwe, die in deinen Toren wohnen. 7 Tage sollst du für den Herrn, deinen Gott, das Fest feiern an der Stätte, die er erwählen wird. Denn der Herr, dein Gott, wird dich segnen in all deinem Ertrag und in allem Tun deiner Hände, und du sollst wirklich fröhlich sein. Wir haben in unserem Abschnitt mehrere ganz wichtige Aussagen zum Erntedankfest. 3 wollen wir uns ganz besonders angucken, nämlich die erste Frage. Ihr könnt lesen, gell? Ja? Also der Uli auf jeden Fall, der Benni. Ach Gott. Für wen? Für wen soll das Fest gefeiert werden? Richtig, für den Herrn. Das ist unser erster wichtiger Punkt. Es ist ein Fest für den Herrn, deinen Gott. Eine ganze Woche lang, zweimal im Jahr, also insgesamt 2 Wochen, soll Israel ein Fest für den Herrn feiern. Die Ehre soll ihm allein gehören. Unsere Herzen und unsere Augen sollen auf ihn allein gerichtet sein. Denn die Taten seiner Liebe und Treue sollen seinem Volk eine ganze Woche lang intensiv vor Augen stehen. Und du sollst daran denken, dass du Sklave in Ägypten warst. Interessant, immer wieder kommt dieser Gedanke, dieses Hauptthema Israels in seiner Geschichte. Hängt ja auch mit dem Erntefest zusammen. Da hat sein Volk aus dem fremden Land herausgeführt, aus der Sklaverei, und hat es hineingeführt ins verheißene Land, in dem Milch und Honig fließt. Und jetzt im verheißenen Land darf es von den Gütern leben, die Gott in diesem Land wachsen lässt. Und darf es unter dem sichtbaren, reichen Segen Gottes leben und dankt ihm für all die Gaben, die es nun im verheißenen Land ernten darf. Für den Herrn. Und für den Herrn, da sind wir dann schon beim zweiten Punkt, soll Israel ein sichtbares Zeichen seines Dankes mitbringen, dass Gott die Ehre gibt für den Herrn, nämlich die freiwillige Gabe. Vers 10. Es ist interessant, Gott hat nicht angeordnet, wie viel ein jeder Israelit zum Erntedankfest mitzubringen hat. Das ist deshalb interessant, bei den verschiedenen sonstigen Opfern ist oft ganz genau, ganz minutiös, ganz detailliert aufgeführt, was in welchem Fall zu opfern ist, wie viele Tauben, Stiere, Ochsen, Rinder, Schafe, was auch immer, Brote oder was. Beim Erntedankfest gibt es keine genaue Festlegung, eine freiwillige Gabe. Sie entspringt dem freien Wunsch und der Größe des Danks, der in jedem einzelnen Herzen ist. Liebe Geschwister, lasst mich da eine kurze geistliche Übertragung machen. Das ist ganz wichtig, auch im Blick auf alles geistliche Leben in der Gemeinde. Da müssen wir ganz genau unterscheiden. In der Abwehr von Gefahr, da ist manchmal Druck, da ist manchmal ganz entschiedener Widerstand, da sind manchmal harte Maßnahmen und scharfe Entscheidungen nötig. Das gilt für die Erziehung der Kinder wie für das geistliche Leben in der Gemeinde. Für die Bewahrung der Gemeinde. Aus der Erziehung wissen wir es. Als Eltern müssen wir unseren Kindern manchmal Grenzen setzen. Klare Vorgaben machen. Nein, da gehst du nicht hin. Punkt. Um diese Uhrzeit bist du wieder zu Hause. Punkt. Muss manchmal sein, um Schaden von den Kindern abzuwenden. Müssen wir gelegentlich ein Machtwort sprechen als Eltern. In der Gemeinde kann zur Abwehr von Schaden Ähnliches geboten sein. Aber zur aktiven Förderung geistlichen Lebens und geistlichen Wachstums ist Druck völlig ungeeignet. Geistliches Leben kann nur freiwillig durch das Wirken des Heiligen Geistes in unseren Herzen geschehen. Die einzigen Mittel, die wir dazu haben, sind die rechte Verkündigung des Wortes Gottes, unsere Gebete und unser Vorleben, mit dem wir andere locken und anreizen, auch so mit Jesus zu leben. Es bringt auch nichts, wenn sich Kinder eines Tages unter Druck taufen lassen, weil sie denken, jetzt bin ich 17, 18, 20, 22 geworden. Meine Eltern und die Gemeinde erwarten das langsam von mir. Meine Alterskollegen, die haben sich schon einer nach dem anderen taufen lassen. Ich bin jetzt der Nachzügler, jetzt wird es langsam eng und Zeit. Es wäre Zwang, direkter oder indirekter, innerer oder äußerer Druck, der nichts Geistliches hervorbringt. Nein, es muss von innen kommen, von Herzen, freiwillig, dass in einem Herzen drin ist, ich möchte jetzt auch ganz klar und fest zu Jesus gehören und deshalb möchte ich mich taufen lassen, damit durch die Taufe öffentlich besiegelt ist, ich gehöre zu Jesus. Nur was freiwillig geschieht. Nur was von Herzen kommt, von ganz tief innen heraus, nur das hat geistlich einen Wert. Und so gilt es auch für unsere Gaben. Haben in der Lesung gehört, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Nicht den, der seinen Geldbeutel aus Zwiebelleder mühsam was abgerungen hat. Habt ihr das schon mal gesehen, ein Geldbeutel aus Zwiebelleder? Ich auch nicht, aber das ist so. Die Redewendung, wenn einer beim jedes Mal, wenn er den Geldbeutel aufmacht und was rausholen muss, dann kriegt er Tränen in die Augen und muss heulen wie beim Zwiebelschneiden, ja? Wenn so einer einen Geldbeutel aus Zwiebelleder hat und da mühsam was für den Herrn abbringt, das ist keine Gabe, an der der Herr Freude hat. Die kann er ruhig drin lassen, wenn ihm jeder Groschen leid tut, den er für den Herrn hergeben soll. Nein, es gilt im Reich Gottes, die kleinste Gabe, die von Herzen kommt, wird reich gesegnet sein im Reich Gottes und an dem, der sie gibt. Und die größte Gabe ist nichts wert, ganz besonders nicht für den, der sie gibt, wenn sie gegeben wird, aus frommem Druck oder aus frommer Selbstdarstellung, schaut mal her, wie viel ich gebe und so weiter. Freiwillig, von Herzen kommend, soll die Gabe sein, so wie mich die Dankbarkeit dem Herrn gegenüber drängt. Es ist hochinteressant, wenn er noch mal reinguckt, vielleicht auch zu Hause noch mal lest, wie der Herr zweimal die Verbindung herstellt, auch in dem letzten Vers, jeder nach dem, was seine Hand geben kann, entsprechend dem Segen des Herrn deines Gottes, den er dir gegeben hat. So wie der Herr uns segnet. Denn das hat der Herr uns versprochen, das sagt uns Vers 15, denn der Herr, dein Gott, wird dich segnen in all deinem Ertrag und in allem Tun deiner Hände. Er hat gesagt, ich werde dich segnen. Garantiert, bestimmt. Das Erntedankfest ist auch ein Fest einmal im Jahr, aber nicht nur an dem Tag, an dem wir Gott gewissermaßen auf sein Wort festnageln dürfen und prüfen, ob Gott Wort gehalten hat. Ich sage das so klar, vielleicht für manchen fast anstößig, aber das ist das Großartige, dass wir Gott auf sein Wort gewissermaßen bildhaft gesprochen festnageln dürfen. Das heißt ja, wenn ich den anderen auf was festnagle, ich nehme ihn beim Wort, ich erwarte von ihm ganz verbindlich, dass er zu dem steht, was er gesagt hat. Und das will von Gott von uns, dass wir von ihm verbindlich erwarten, dass er zu allen seinen Verheißungen steht. Und Gott gibt uns mit dieser Aussage einen ganz konkreten Maßstab zur Größe unserer Erntegabe. Nochmal, für unser Herz, nicht für die Gemeindeleitung. Ich habe das auch schon gehört, dass es Gemeindeleitungen gibt, die lassen sich die Gehaltsauszüge ihrer Gemeindeglieder vorlegen und berechnen dann, wie viel jeder zu geben hat. Das finde ich in der Bibel so nicht belegt. Dem Herzen ist der Maßstab gegeben. Meinem Herzen. Ganz realistisch, ganz der Wirklichkeit der zurückliegenden Wochen und Monate entsprechend, so wie der Herr dein Gott dich segnen wird. Wer viele gute Gaben aus der Hand des Herrn empfangen hat, und das müssen nicht nur materielle Gaben sein, die sich per Gehaltscheck oder Bankkontoauszug nachweisen lassen, das können gute Gaben aller Art sein. Wer viele gute Gaben aus der Hand des Herrn empfangen hat, der darf die Dankbarkeit darüber auch durch die entsprechende Gabe ausdrücken. Darf. Er muss nicht. Darf. Es ist doch nicht so, dass der Herr nachträglich noch wieder was von uns zurückfordern würde. Erntedank ist nicht ein Fest, wo wir was abdrücken müssen für den Herrn oder für die Gemeinde. Meine Dankbarkeit, mit der ich Gott die Ehre gebe, für den Herrn, steht über allem, für den Herrn. Meine Dankbarkeit dem Herrn gegenüber, dem alle Ehre gebührt, ist der alleinige Maßstab. Trotzdem begegnen wir im Zusammenhang mit diesen großen Festen mehrfach der ernsten Mahnung Gottes, auch hier bei uns im vorletzten Vers 16, man soll nicht mit leeren Händen vor meinem Angesicht erscheinen. Ist das nicht ein Widerspruch? Auf der einen Seite sagt uns Gottes Wort mehrfach und nachdrücklich, unsere Gabe soll freiwillig sein. Und trotzdem sagt Gott, ohne soll man vor meinem Angesicht auch nicht erscheinen. Wie passt das zusammen? Kommen wir ganz einfach selber drauf. Gott sagt, unsere Gabe soll dem entsprechen, wie er uns seit dem letzten Erntedankfest, wenn wir es übertragen, auf den biblischen Text gesegnet hat. Wer nun mit leeren Händen kommt, was bringt er zum Ausdruck? Der sagt, Herr, du hast mich ja im letzten Jahr auch leer ausgehen lassen, also habe ich auch nichts zu bringen. Herr, ich habe von dir schon lange keinen Segen mehr empfangen. Es gab in den letzten Monaten nichts, wofür ich dir danken könnte. Wir wollen auch an dieser Stelle ganz ehrlich sein, liebe Geschwister. Es gibt Abschnitte in unserem Leben, da mögen wir es tatsächlich so empfinden. Da ist eine Schwierigkeit nach der anderen über uns hereingebrochen. Da mögen wir durch diesen oder jenen Umstand Geld, vielleicht viel Geld verloren haben. Krankheit, Arbeitslosigkeit mögen uns getroffen haben. Da schauen wir zurück und sagen, Herr, jetzt sag mir mal, wofür ich dir die letzten Monate dankbar sein soll. War doch nur Chaos und Verlust. Wir dürfen mit dem Herrn auch ganz ehrlich so reden, wenn es uns so auf dem Herzen liegt. Aber gerade in solchen Abschnitten ist das Erntedankfest eine gute Gelegenheit, uns selbst zu fragen, ist das wirklich so? Hat mir der Herr auch in diesen schweren Wochen und Monaten wirklich nichts Gutes getan? Habe ich von seinem Segen tatsächlich gar nichts abbekommen und spüren dürfen? Ich habe solche Abschnitte auch in meinem Leben schon mehrfach gehabt, wo der Herr viel genommen und viel Lasten aufgelegt hat. Aber wie ging es dem Hiob? Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Wisst ihr, was der Herr dem Hiob genommen hat? Kennt ihr den Hiob? Auch Altes Testament, auch lange zurück. Fast alles hat er ihm genommen. Alle Kinder, alles Hab und Gut und die Gesundheit. Und was sagt der Hiob? Der Name des Herrn sei gelobt. Was steckt in diesem Satz? Das Wissen, alles, was mir der Herr genommen hat, muss mir zum Segen sein. Denn der Herr tut denen, die ihm vertrauen und die zu ihm gehören, nichts, ohne dass es ihnen zum Segen wird. Für den Herrn, zur Ehre des Herrn, der Name des Herrn sei gelobt. Dass wir auch auf solche schwere Zeiten mit den Augen des Glaubens sehen. Dem Maß also soll unsere Gabe entsprechen, wie Gott uns gesegnet hat. Jetzt aber ganz deutlich, damit es keine Missverständnisse gibt. Es geht nicht um das Opfer, das heute einer mitgebracht hat oder um die Spendenkuverts, die draußen eingelegt werden können. Ob jemand heute seine Gabe zum Erntedankfest mitbringt oder im Lauf des Jahres überweist, ob sie unserer Gemeinde gegeben oder sonst im Werk des Herrn dargebracht wird, das ist hier nicht der entscheidende Punkt. Es geht ja nicht um die Gemeinde, es geht um den Herrn. Es geht nicht um den heutigen Tag allein, es geht ums ganze Jahr. Es geht insgesamt darüber, dass wir an Erntedankfest nachdenken, wie reich hat Gott mich im letzten Jahr gesegnet und wie dankbar bin ich dem Herrn in meinem Herzen. Um die Dankbarkeit geht's. Dem Herrn sollen wir dankbar sein, an seiner Güte dürfen und sollen wir uns freuen. Und damit kommen wir zum dritten und letzten Punkt. Der erste war für den Herrn, der über allem steht, mit einer freiwilligen Gabe. Und das dritte, mit einem Herzen voller Freude. Mit einem Herzen voller Freude. 7 Tage lang, beide Erntedankfeste, das Wochenfest und das Laubhüttenfest, sollen jeweils 7 Tage lang gefeiert werden. 7 Tage Freude pur. Am letzten Donnerstag beim Seniorennachmittag hat uns die Schwester Gisela Stolja berichtet vom geistlichen Leben frommer Juden und hat uns gezeigt, wie die mit welcher Freude die jede Woche den Sabbat feiern. Schon vom Donnerstagnachmittag an grüßen die sich mit dem Sabbatgruß und leben schon vom Donnerstagnachmittag auf den Freitagabend, wenn der Sabbat beginnt, zu und können es kaum erwarten und freuen sich, ganz unglaublich, jede Woche. Und bei den großen Festen auch. So hat es Gott sich gedacht, auch für uns, dass wir nicht wie manche durchs Leben gehen und sagen, 70, 80 Jahre und wenn es köstlich gewesen ist, war es Mühe und Arbeit. Das stimmt zwar auch, aber trotzdem war es durch Mühe und Arbeit in der Geborgenheit und an der Hand des Herrn. Freude. Du sollst dich an deinem Fest freuen, sagt Gott Vers 11. Nochmal Vers 14 und dann nochmal Vers 15 und du sollst wirklich fröhlich sein. Dreimal wird es uns gewissermaßen eingehämmert. Ihr sollt euch in der Gegenwart des Herrn wirklich freuen und fröhlich sein. Gott will unsere Freude. Gott will ein fröhliches Volk. Und deshalb ist es eine gute Tradition, dass wir am Erntedankfest Gemeindeessen haben und Gemeindekaffee und Gemeinschaft miteinander, wo wir wirklich miteinander zusammen sein dürfen und uns von Herzen freuen. Zuallererst am Herrn und an seinen Gaben, mit denen er uns segnet, auch an uns untereinander. Liebe Geschwister, wir sind jeder einer dem anderen als Brüder und Schwestern eine Gabe des Herrn. Haben wir schon mal drüber nachgedacht. Jeder von uns, die wir heute Morgen hier sitzen, zum Herrn gehören, sind einander Gabe des Herrn, als Geschwister, die füreinander beten, die miteinander den Weg des Glaubens an der Hand unseres Herrn Jesus gehen, einander zur Stärkung, zur Ermutigung, zur Freude. So hat sich Gott das gedacht. Und das darf dann auch bei so einem Zusammensein, das ist ja der Sinn, dass die nicht einzeln zum Ort kommen, an dem der Herr seinen Namen wohnen lässt, sondern alle miteinander. Die Gemeinschaft im Herrn, und so gilt es für uns auch, die Gemeinschaft miteinander im Herrn für den Herrn. Wer soll sich freuen? Das ist auch total beeindruckend, finde ich zumindest mal. Und du sollst dich freuen an deinem Fest. Ich weiß nicht, ob es euch beim Lesen aufgefallen ist. Kommt zweimal vor. Du und dein Sohn. Und deine Tochter und dein Sklave und deine Sklavin und der Levit und der Fremde und die Weise und die Witwe. Jeder wird aufgezählt, auch der Fremde. Hätte doch auch ganz einfach sagen können, alle, die in deinen Toren wohnen, wäre das Gleiche gewesen. Aber Gott macht so nicht. Und dann kommt es nochmal Vers 14. Also ich habe gedacht, als ich es gelesen habe, ich hätte in Vers 14 geschrieben, in Klammer S.O. Siehe oben, alle schon mal aufgezählt, gilt hier nochmal. Aber Gott schreibt nicht in Klammer, siehe oben, alles schon mal erwähnt, alles schon gesagt. Nein, Gott zählt alles nochmal einzeln auf jeden Einzelnen, deinen Sohn, deine Tochter und so weiter und so fort. Dass keiner meint, er könnte nicht gemeint sein. Alle sollen sich freuen. Ich finde es total begeisternd, wie viel Wert Gott darauf legt, dass sein Volk, sein ganzes Volk zusammenkommt, um sich seiner Gegenwart zu freuen. Gott will ausdrücklich, dass sein Volk fröhliche Feste feiert. Und nicht irgendwo soll sein Volk sich freuen, es soll sich bei ihm freuen. Gott will Anteil haben an der Freude seines Volkes. Es macht Gott Freude, wenn er sieht, dass sein Volk sich an ihm freut. Er will mitten dabei sein. Will mitten unter ihnen sein, wenn sie feiern. Erntedank ist ein Fest, an dem wir uns freuen, wie reich der Herr uns gesegnet hat. Vielleicht hilft dieser Tag auch uns nochmal zurück zu blicken aufs letzte Jahr, seit dem letzten Erntedankfest. Was hat uns der Herr bei allen Lasten, die er uns vielleicht auch auferlegt hat, vielleicht gerade durch diese Lasten auch einen Segen geschenkt? Wie hat uns der Herr die Hände gefüllt, auch in diesem Jahr? Ihm sei Ehre und Preis dafür. Amen.